Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Dann sage ich nochmal herzlich willkommen zurück zum letzten Teil. Wir haben bisher auch schon sehr viel diskutiert, deswegen an der Stelle schon einmal Dank an alle Teilnehmer. Ich habe noch einen kleinen Wrap-up mitgebracht, dass wir einfach mal gekürzt nochmal auf wichtige Challenges eingehen. Wir sehen es hier nochmal direkt auf der Folie. Ein Teil nochmal kurz zur Roadmap und zum Ausblick, wohin sich das alles entwickeln kann. Und danach gerne nochmal eine Runde offen für Fragen, Diskussionen, alles, was bisher noch nicht beantwortet wurde. Vielleicht auch die ein oder anderen Erwartungen, die wir noch mitnehmen können. Da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Fangen wir hier an, Rising Challenges of AI. Wir sehen es, das unterteilt sich in sehr viele verschiedene Aspekte. Viele davon haben wir heute auch schon thematisiert. Wir haben auf der linken Seite den sozialen Aspekt. Da geht es eben um Transparenz, um Justice Bias. Wir hatten die Thematik Richtung Diskriminierung, dass wir solche Themen natürlich angehen müssen und behandeln müssen, schauen, wie sind dort die Einschränkungen. Gegenübergesetzt von meiner Perspektive in den meisten Fällen technische Seite, wie kann ich diese Use Cases überhaupt umsetzen? Und das fängt schon früh an, eben genau bei den Daten, bei der Datenstruktur, die ich habe, bei der Datenmenge. Wir sehen es hier hingeschrieben, Scarcity of Good Data. Es ist einfach ein Punkt, wir können viele gute Daten sammeln, aber wir haben sie aktuell noch nicht vorliegen oder wir haben sie nicht in dem richtigen Format vorliegen, um eben unsere Modelle richtig trainieren zu können und unser Outcome wirklich erzeugen zu können. Das heißt, auch technische Herausforderungen haben wir noch, vor denen wir in den nächsten Wochen, Monaten, wahrscheinlich noch Jahren stehen werden und immer weiter sukzessiv angehen müssen. Ein wichtiger Punkt in der Mitte von beiden zusammen, Security, heute auch schon mehrmals angesprochen. Der Security-Aspekt, gerade bei der KI, ist natürlich außen vor zu lassen. Man muss da von vorne an mit dabei sein. Das ist auch Security by Design, sollte auch in dem AI-Prozess mit einfließen. Das heißt auch Verknüpfung Richtung Identity Access Management Systeme, dass ich eine rechte Rollenbeschränkung habe in meinen sämtlichen Modellen und diese schütze und gleichzeitig halt auch meine Unternehmensdaten. Deswegen auch Use Cases wie zum Beispiel die ChatGPT Playgrounds, die Möglichkeit mit den Unternehmensdaten auf sichere Weise zu chatten, dass vertrauliche Informationen nicht nach außen geraten und ich so eine möglichst gute Security dabei habe. Für mich einer der entspannendsten Punkte, Explainability, also Erklärbarkeit. Ich hoffe, wir haben heute das Thema KI und grundsätzlich das Verständnis schon viel näher bringen können und das dort auch geweckt. Es bleibt aber dabei, dass das KI als Blackbox-Thema immer noch behandelt wird und gesagt wird, ich verstehe gar nicht, wie kommt die KI denn nicht genau zu ihren Ergebnissen. Und dem können wir nur entgegenwirken, wenn wir uns immer mehr damit beschäftigen. Denn auch wenn es erstmal so wirkt, künstliche Intelligenz, dass wir sagen, da ist ein intelligentes System und wir können nicht nachvollziehen, wie kommt es zu seinen Entscheidungen, können wir das im Prinzip doch, weil zugrunde liegt immer Mathematik, es liegen Matrix-Operationen, wir können genau die Wege nachverfolgen, wie eben die KI zu ihren Entscheidungen kommt. Und es ist in dem Fall schon erklärbar, aber wir müssen es verständlich machen für jeden Einzelnen. Es kann nicht sein, dass nur die Theorie, die Wissenschaft und die Mathematiker damit umgehen können, sondern dass es in einem High-Level-Format, das KI auch verständlich ist für jeden Einzelnen und so. Und das ist der besondere Punkt, dass Vertrauen auch wieder hergestellt und wieder geweckt wird in diese Technologie. Für mich immer sehr interessant, ganz unten, wir sind im deutschen Raum, Regulation gegen Innovation. Ich hatte es mal angesprochen in dem KI-Use-Case, dass wir sagen, viele Unternehmen verbieten jetzt den Zugriff auf ChatGPT, weil eben vertrauliche Informationen dort bereitgestellt werden. Erster Instinkt ist, ich verbiete genau diesen Zugang und da sind wir bei der Regulation. Ich verbiete quasi den Umgang mit dieser Technologie. Jetzt stellt man sich die Frage, ist das denn der richtige Weg? Ist das überhaupt der Weg, den wir gehen wollen? Weil letztendlich schieben wir genau dem Gegenpart der Innovation einen Riegel vor, wenn wir immer diesen Zugriff verbieten. Das heißt, und da sind wir nun mal in Deutschland sehr schnell dabei, immer Sachen zu regulieren, wir müssen eine gesunde Balance finden. Wir dürfen nicht nur regulieren, sondern wir müssen eine Balance finden, die Innovation auch zu ermöglichen, den Nutzern und den Mitarbeitern die Chance zu geben, sich damit zu beschäftigen, sich dort weiterzubilden und die Vorteile wirklich erkennbar zu machen und nicht von Grund auf hinzugehen, zu sagen, das verstehe ich nicht, da sind wir wieder bei der Erklärbarkeit, ich weiß nicht, ob es sicher genug ist, deswegen verbiete ich diesen Umgang. Deswegen immer mit zu bedenken, reguliere ich da gerade eine Innovation oder fördere ich sie lieber? Zur Roadmap. Ich sage es vorweg, es gibt nicht die klassische Roadmap, die sich auf jedes Unternehmen aufsetzen lässt, was ich einfach nehme und von Grund auf durchführe und sage, das ist genau der Weg, mit dem ich zum Erfolg komme, sondern es ist extrem individuell. Was wir aber hier sehen, ist so ein Leitfaden, nach dem ich mich beschäftigen muss. Und es fängt immer an, am Anfang, mit einer Art strategischen Ausrichtung. Das ist der Punkt, den ich auch schon mal angebracht habe. Es geht darum, die passenden Personen in einen Raum zu bekommen, die sich zusammensetzen und einfach mal evaluieren, so was ist denn unsere Marschrichtung, wo wollen wir hin, wann ist das erfolgreich und dort einen Plan aufstellen für eine erfolgreiche Zukunft. Denn aktuell ist es leider immer noch der Fall, KI-Use-Cases werden umgesetzt, aber ca. 60% davon sind am Ende nicht erfolgreich oder verlaufen im Sande. Und das liegt daran, weil eben einfach nur ausprobiert wird und nicht dieser klare Plan von Anfang an besteht, dass ich weiß, wann bin ich denn erfolgreich, wie komme ich dahin, dass es produktiv eingesetzt wird. Und da sieht man auch schon direkt Schritt 2, wo es hingeht, ich brauche Kriterien, um überhaupt diese KI-Initiativen zu bewerten. Mir muss ja selbst klar sein, wie kann ich das bewerten, in welchem Umfeld ich mich gerade bewege. Direkt weiter, Priorisierung, Umsetzung. Dort wird es schon praktischer, es wird spannender. Wenn wir jetzt alle Mitarbeiter oder alle Menschen generell ermöglichen, sich über Use Cases Gedanken zu machen, und das haben wir schon mehrmals gemacht, man bekommt eine endlos lange Liste. Und dann die Frage, welchen Use Case setze ich denn jetzt um? Und das ist oft auch einer der schwierigsten Punkte, genau in dem Umsetzen von KI-Use Case. Wir haben es auch diskutiert mit dem Incubator. Da werden genauso Überlegungen stattgefunden haben, dass ich weiß, ich habe verschiedene Sachen, aber ich muss für mich eine eigene Priorisierung finden. Ich kann nicht sagen, das ist unbedingt der Use Case, der jetzt in jedem Unternehmen umgesetzt werden sollte, sondern es muss sich mit den eigenen Unternehmenszielen vereinbar sein. Es muss zu meinen eigenen Bewertungskriterien aus Schritt 2 passen. Danach Schritt 4, die Erstellung der klaren Metriken. Das heißt, ich habe eine Liste an Use Cases, ich einige mich im Idealfall auf 2, 3, die ich priorisiere, die ich umsetze, und ich muss gleichzeitig auch sagen, wann bin ich denn erfolgreich? Denn ansonsten sind wir wieder im Teil der 60%, dass ich hinlaufe, ich setze meine Use Cases um, aber am Ende weiß ich gar nicht, war das jetzt ein erfolgreicher Use Case für mich, bringe ich dort einen Mehrwert für unser Unternehmen oder nicht? Und aus allen Schritten zusammen können wir die erste kleine Roadmap aufstellen für jedes einzelne Unternehmen, um wirklich einen erfolgreichen Einsatz der Technologie zu ermöglichen. So viel einmal zur Roadmap. Ich habe noch eine kleine Folie mitgebracht zum Ausblick. Zeigt einfach, um sich das wirklich mal vor Augen zu führen, wo wir denn gerade stehen. Es unterteilt sich in 3 verschiedene Stages. Das ist einmal ganz links, wo wir aktuell sind. Und dort beschreiben wir Use Cases wie zum Beispiel autonomes Fahren. Und das sind Tasks, wo man denkt, es ist noch nicht so ganz akzeptiert bei uns im Mund, aber wir sind da eigentlich schon so weit, dass die Technologie uns in repetitiven Funktionen, also in Aufgaben wie zum Beispiel autonomen Fahren, die jetzt erstmal noch komplex erscheinen, aber da kann die KI uns schon outperformen. Da ist sie besser. Das, was dort fehlt, ist mehr die Akzeptanz. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als Mensch einen Unfall baue, dann ist natürlich nicht komplett okay, aber jeder andere Mensch weiß, okay, ist jetzt von einem Menschen verursacht. Wenn die KI im autonomen Fahren einen Unfall kreiert, dann haben wir natürlich wieder einen riesen Aufmarsch und wissen, es gibt erstmal halt riesige Prozesse drumherum, obwohl die Statistik belegt, dass genau über diese Technologie viel weniger Unfälle verursacht werden. Schritt 2 für die naheliegende Zukunft geht es darum, dass es über diese repetitiven Funktionen hinausgeht, dass wir sagen können, die künstliche Intelligenz ist jetzt so zusammengesteckt und kann menschenähnliche Tasks einfach übernehmen, dass sie wirklich, wir haben viel mit digitalen Assistenten heute vorgestellt, aber dass die viel komplexer werden, dass ich gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, ist das gerade ein Mensch oder eine Maschine vor uns, dass die mich so gut unterstützt und eventuell auch eine emotionale Komponente entwickelt, dass ich eben genauso eine Maschine habe, die mit Menschen competen kann. Und noch etwas weiter vorausgedacht sind wir natürlich in der Phase, wo wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Das heißt, jetzt überlegen wir über Use Cases und Möglichkeiten, aber irgendwann kommen wir zu dem Punkt, dass diese Technologie Themen umsetzen kann, die wir gerade aktuell noch gar nicht verstehen. Und ab dann wird es besonders spannend. An der Stelle wären wir durch mit unserer Präsentation. Ich würde einmal das Wort an Janine geben.
Genau, lieben Dank, Lars und Murat. Ich würde die Frage also einmal direkt ins Publikum geben. Gibt es noch Fragen, die heute vielleicht noch nicht beantwortet wurden und die jetzt noch brennend euch auf der, Brust liegen, die ihr gerne hier nochmal vorne fragen möchtet. Jetzt wäre die Zeit. Ansonsten habe ich noch die Frage Soon, oder wie hast du es genannt? After Soon hieß es, glaube ich. Wann auch immer es sein wird, genau, Soon After, genau, was wir uns noch nicht vorstellen können, in was für einem Zeitraum reden wir? Also 2 Jahren, 3 Jahren, in 5 Jahren?
Das ist ganz individuell. Wir haben es in den Folien von Murat gesehen, wie schnell sich so eine Entwicklung kommen kann. Ist oft ausgelöst durch eben ein besonderes Event, sei es zum Beispiel ein Launch von ChatGPT, der wieder neue Möglichkeiten darstellt. Das lässt sich in dem Fall gar nicht beantworten. Es kann in 2 Jahren sein, es kann natürlich schneller sein.
Kann auch schon im halben Jahr sein.
Okay, es kann gut. Aber auch deutlich
also
später
jetzt
anfangen.
Sein. Genau. Wir hatten... Okay.
Eine ganz kurze Frage vielleicht noch. Christian Stöcker, ein Wissenschaftler, untersucht ja auch schon länger AI und hat mal irgendwann die These aufgestellt, was machen wir denn, wenn das System uns Ergebnisse liefert, die wir nicht mehr erklären können? Also im wissenschaftlichen Umfeld habe ich ja These, Antithese, irgendwann beweist die dann jemand oder die geht durch 10 Hände, andere Wissenschaftler schauen sich das an. Und er sagte nur als, ich sage mal, plakatives Beispiel, es gibt eine Klimakrise, jetzt wirft mir ein Super-AI aus, das wäre die Lösung. Und ja, jetzt stehe ich da und kann gar nicht nachweisen, dass, wenn ich jetzt diese Lösung sozusagen vollziehen würde, ob uns das jetzt wirklich helfen würde oder auch nicht. Man kennt das Beispiel, als AlphaGo gegen AlphaGo 2 gespielt hat und sowas. Das wäre für mich noch eine Frage. Wir sind ja jetzt hier sehr stark in den Use Cases drin. Aber wenn wir eben den Schritt weitergehen und sagen, halluziniert das Ding oder nicht, weiß ich das, wie lernt das Teil, wo seht ihr sozusagen... Die Grenze, kann man das überhaupt beschreiben? Das würde mich noch interessieren zwischen dem sozusagen ganz Praktischen, was ich ja sehr gut fand heute, und diesem, ja, in der Theorie, das war ja gerade der Ausblick. Das würde mich noch interessieren.
Ich finde die Frage enorm spannend, weil die auch nochmal auf einen Punkt zurückkommt, der mir immer besonders wichtig ist. Grenze an sich lässt sich schwer formulieren, aber wenn wir in solchen Szenarien sind, kommen wir immer auf einen Punkt zurück, und zwar, dass wir als Menschen uns zusammensetzen müssen und wir am Ende wieder im Fokus stehen. Und das sollte immer auch der Aspekt sein bei dieser Technologie. Wir reden hier nicht darum, Menschen zu ersetzen oder dann Funktionen zu entwickeln, die dort eben diese Sachen...
Kommt auf die Branche an.
Ich rede da in dem Fall mal aus meiner Perspektive. In meinen Augen ist das eine Technologie, die uns hilft, viele Sachen abzunehmen, uns unser Leben zu erleichtern. Und wenn wir vor solchen Entscheidungen stehen, wo wir jetzt sagen, wir können das gar nicht mehr erklären, dann finden wir auch sicher als Menschen zusammen eine Lösung, wenn wir uns in einen Raum zusammensetzen, das versuchen zu verstehen und für uns die bestmögliche Möglichkeit dort herauszufinden.
Genau. Also aus Technik her, also Erklärbarkeit ist eine erste Säule, ne? Also wenn wir verlieren Erklärbarkeit, dann wirklich, wir haben verloren als Menschen, ehrlich gesagt. KI kann vieles tun. Also ein Beispiel dazu, also vor 4 Jahren habt ihr vielleicht gehört, dass Facebook haben, also Meta haben versucht, 2 KIs also, zusammenzusetzen. Ne? Und auf einen bestimmten Zeitpunkt, die haben deren eigene Sprache entwickelt. Und das läuft also schneller, effizienter zwischen dem, und wir könnten als Menschen nicht verstehen, worum geht es. Deswegen, also wenn wir keine Grenzen also geben, dann natürlich sky's the limit. Ja. Aber zum Glück, also dass wir die Risiken also in Betracht haben und immer also Erklärbarkeit als Erste also kommt. Ja.
Am Ende, wir sind halt noch in der Funktion und können bestimmen, in welche Richtung sich alles entwickelt.
Ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wir waren ja heute vom, oder hier alle in dem Raum waren ja sehr positiv KI entgegen, haben die Chancen gesehen oder haben setzen es teilweise gerade auch schon ein. Aber hier wir Deutschen haben ja auch unsere German Angst sozusagen in Anführungsstrichen vor neuen Technologien immer mal wieder. Was sind so vielleicht abschließend so eure 2, 3 Punkte, wo ihr sagt, so hey, geht damit in eure Unternehmen, nehmt eure Mitarbeiter mit, weil ich glaube, eine Sache ist ja das Thema Technologie, IT, was wir heute sehr viel gelernt haben, am Ende des Tages ist KI auch nur in Anführungsstrichen ein IT-Projekt, was aufgesetzt werden muss. Wir müssen dann natürlich aber alle unsere Mitarbeiter und Menschen mitnehmen. Ich bin übrigens auch so, auch der Kandidat, der immer Hallo ChatGPT und vielen Dank schreibt. Man weiß ja nicht, was dabei rauskommt, hat mir mal jemand gesagt. Von daher, Genau, habt ihr da, wie geht ihr da auch mit anderen Kunden um?
Also für mich der entscheidendste Punkt in dem Rahmen ist eine transparente Kommunikation. Wenn ich von Anfang an sage und ich mache alles hinter verschlossenen Türen, es sickert ja immer ein bisschen durch und genau durch solche Fälle löse ich ja eine Panik aus bei eben Menschen, die noch nichts mit der Technologie anfangen können, die dann Angst haben, mein Arbeitsplatz wird relativiert, ich werde ersetzt durch eine Technologie. Und das ist ja gar nicht das, aus meiner Perspektive, wofür wir die Technologie einsetzen sollten, sondern die soll uns helfen, unseren Job besser zu machen, uns zu erleichtern. Und wenn ich aber jetzt auch als Entscheidungsträger von Anfang an sage, ich mache das hinter verschlossenen Türen und ich roll das dann auf einmal aus, natürlich versteht das der Mitarbeiter nicht. Das heißt, wir sollten lieber von Anfang an hingehen und das ist auch, wenn ich einmal auf die Roadmap zurückkomme, ist auch Teil der strategischen Ausrichtung, dass ich eine Kommunikationsstrategie dabei mitentwickle, dass ich weiß, wie trage ich das in mein Unternehmen und zu den Menschen hinaus, dass die das auch verstehen und ich nicht genau diese Ängste weiter auslöse.
So ein bisschen wie die Learning Days, hattet ihr das, glaube ich, genannt bei Microsoft, ne? Wirklich immer repetitiv zu lernen und immer wieder die Themen mit aufzugreifen. Ne? Last chance, wenn jemand noch Corinna.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Corinna hat immer noch eine Frage.
Ich habe immer noch eine Frage. Nee, ich würde noch mal gerne, weil wir haben ja gesagt, ausprobieren ist ganz wichtig, einfach mal zu starten ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite ist ja natürlich immer wieder die Effizienzfrage, ne? Lohnt sich mein Einsatz von Ressourcen, Geld dann für... Wenn ihr jetzt so oder eure Erfahrung... Ist es besser, einfach mal auszuprobieren und gar nicht so hohe Erwartungen dran zu haben, um einfach diese Lernkurve zu machen? Oder sagt ihr, es ist schon wichtiger, eigentlich ein strategisch gutes Feld zu finden, was nachher auch einen Effizienzgewinn mitbringt und so ein Projekt erst zu starten? Also wo ist da die Auswahl? Wenn du sagst, es gibt eine Liste von 500, bin ich ja total bei dir, es sind meist so Ideen, gibt es ganz viele. Was ist aber gut, womit man starten sollte?
Pauschalisieren tue ich mir da wieder schwer. Also stimme ich
ganz
zu.
Persönlich.
Ganz persönlich. Ich bin früher auch einfach losgegangen und habe ausprobiert und habe mich mit der Technologie befasst. Deswegen, ich möchte nicht sagen, dass es nicht der richtige Weg ist, weil man nur, wenn man es ausprobiert, auch richtig lernt, wie es funktioniert. Wir könnten aber jetzt schon an dem Punkt sein und auf verschiedenen Erfahrungen aufbauen und Leute mit ins Boot holen, die eben diese Erfahrung gemacht haben und wirklich an dem strategischen Aspekt schon ansetzen und das Verständnis quasi auf die Weise schon mit nutzen, anstatt immer von Punkt Null anzufangen, weil wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Klar ist das eine neue Technologie, aber es gibt schon viel Wissen um diese Technologie. Deswegen ist meine Empfehlung, dort wirklich, also klar auszuprobieren, aber auch die Leute mitzuholen, die eben schon Erfahrung damit haben, um das auch zu nutzen. Ansonsten so ein kleiner Zusatz dazu noch. Man versucht das ja immer auf seinen eigenen Unternehmenskontext zu beziehen. Mhm. Es wäre viel praktischer, wenn man es allgemeiner formulieren würde und zum Beispiel Branchen sich zusammenschließen und ein separates Large Language Model für sich trainieren und dort eben nicht jedes Unternehmen einfach nur auf sich alleine guckt. Das ist halt auch eine verschlossene Tür, von der wir sprechen, sondern dass man sich öffnet und zusammenschließt und sagt, wir haben unsere Branche verstanden. Wir trainieren jetzt und schließen uns zusammen. Wir haben auch eine viel größere und bessere Datenmenge auf diese Art und Weise und können dann eben unsere Branche voranbringen, anstatt einfach nur individuell aufs Unternehmen zu schauen.
Ja. Dazu eine Frage in die Runde. Würden Sie das machen in Ihren einzelnen Branchen? Ihre Daten geben?
Ja, das wäre genau meine Frage. Also ist das nicht genau der Competitive Vorteil, zu sagen, das sind meine Daten? Also ich glaube, das ist ja auch genau das Thema mit der Datenstrategie an sich. Also das Thema AI hat sich ja jetzt so gezeigt, hat sich ja fast gelöst, aber ich glaube, viele Leute werden erstaunt sein, was wir vorhin auch schon als Thema hatten, was sich da irgendwie nachher an die Oberfläche bewegt, wenn man plötzlich die Permissions nicht richtig gesetzt hat und so weiter im Unternehmen, was einem jetzt gar nicht bewusst ist. Und da auch die Daten zusammenzuschmeißen, weiß ich nicht, ja, kann man als Branche gemeinsam nach vorne kommen, aber man verliert doch dadurch durchaus den Vorteil, weil letztendlich Daten die Modelle antreiben. Und wenn, also deswegen fand ich vorhin auch den Use Case ganz interessant mit der Unternehmenssprache, dass man die auf die Unternehmenssprache sozusagen trainiert und übersetzt. Ja, also ich sehe das eher als Gefahr, als dass ich das als Vorteil sehe.
Da vielleicht von unserem Workshop, den wir letzte Woche in Stuttgart ähnlich hatten, da hatten wir so eine ähnliche Frage, kam auf und da hatte der IT-Leiter einer großen Anwaltskanzlei sagte, hat das mich auch gemeint, ja, am Ende des Tages haben wir bei uns in der Branche immer so gewisse Standardsätze, die man einfach raushauen kann. Da wäre es sinnvoll, sowas zu machen, aber das ist natürlich Standard und nicht, wie Sie es gerade gesagt haben, meine Daten, meine Produktionsdaten oder ähnliches, ne? Dann ist es nochmal was komplett anderes.
Ja.
Genau.
Stimme ich auch vollkommen zu. Also ist immer dann natürlich die Frage, was für ein Use Case. Es gibt aber viele Sachen, wo es eben Überschneidungen gibt und ich möchte ja gar nicht sagen, dass eine komplette Branche sich zusammenschließt in jeder Situation und in jeder Funktionalität. Aber ich bin auch der Meinung, dass es neue Möglichkeiten eröffnet, wenn man sich zusammenschließt und einfach diese Standards zusammen ermöglicht und dort verbessert.
Wobei ich glaube, die Daten sind vielleicht sowieso schon verfügbar.
Das mag sein.
Ja. Gut. Wenn dann keine Fragen mehr sind, habe ich mein Versprechen um 3 Minuten gebrochen, dass wir hier um 15:30 zu Ende sind. Aber dann würden wir auch zum Abschluss kommen. Vielen, vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Murat. Danke, dass ihr da wart.
Gerne.
Mir bleibt eigentlich nur noch Folgendes zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle da waren und so lange ausgehalten haben mit uns sozusagen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie sehen hier rechts einen Feedback-Code. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihr ehrliches Feedback geben würden. Nur gemeinsam kann man sich nämlich verbessern. Und ansonsten sehen wir uns hier in Hamburg schon in knapp 1,5 Monaten ist es, schon fast um die Ecke, am 6. Mai nämlich wieder. Hier im Rahmen der OMR haben wir ein OMR-Vorabend-Event, auch zum Thema KI, aber KI in der Chefetage, wie die Chefs das mitnehmen müssen und ihre Mitarbeiter mitnehmen müssen. Ganz spannend hier in Hamburg und ansonsten, das sehen Sie, glaube ich, auf der rechten Seite. Wir haben heute schon ganz viel über das Thema Prompten gehört und die Microsoft und die Replay zusammen machen am 17. Mai in München bei der Microsoft im Experience Center einen kleinen Workshop nur dazu. Da würden wir, es gibt nur wenig Plätze, 30 sind es, glaube ich, wenn Sie von uns spätestens Montag die Infos bekommen zu den Präsentationen, was wir jetzt gehört haben, ist da auch eine Info drin, First Come, First Serve, also wer sich dafür interessiert, gerne da anmelden. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Gute Heimreise und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.